Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast hier. Nee, stopp, vorher muss ich noch was anderes sagen. Und zwar, es ist schon einmal im Podcast, glaube ich, angeklungen. Und ich sage das zur Sicherheit hier nochmal, dass sich keiner wundert und ihr Bescheid wisst. Und zwar haben wir den Podcast sozusagen neu strukturiert. Inhaltlich bauen wir in den Podcast-Folgen nicht mehr auf den Predigten des Jugendabends auf. Wir besprechen einfach die unterschiedlichsten Themen mit den unterschiedlichsten und verschiedensten Gästen. Und eine neue Folge kommt jetzt jede zweite Woche. Das nur nochmal zu Anfang, dass ihr auf dem Laufenden seid. Und jetzt komme ich zu meinem Gast. Hallo Viktor, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sag gerne nochmal kurz zwei, drei Takte zu dir, Viktor. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin ein geliebtes Kind Gottes zuallererst. Ansonsten kennt mich vielleicht schon der ein oder andere.
Ich glaube auch.
Familienvater, 6 Kinder. Die Älteste ist 18, der Jüngste ist 5. Und ich bin gern für und in der Gemeinde unterwegs. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich hier dabei sein darf.
Sehr schön. Wie war deine Woche so?
Wie war meine Woche? Meine Wochen, die sind unterscheiden sich immer ziemlich stark. Ich habe nicht so die Schema-F-Woche. Diese Woche habe ich mich vorbereitet auf die Reise. Jetzt am Freitag darf ich eben nach Malawi fliegen und dort einige christliche Projekte anschauen im Namen der Gemeinde. Und mental bin ich jetzt darauf fokussiert, aber wir haben gleich noch den biblischen Unterricht. Wir haben ja auch als Gemeinde ein schönes Fest, ein schönes Ereignis am 17. März. Da findet bei uns die Taufe statt und da sind wir gleich mit den Täuflingen im biblischen Unterricht, treffen wir uns und gehen so die Grundlagen des christlichen Glaubens durch.
Was ja auch schon die perfekte Überleitung ist, weil das ist das Thema, weshalb du heute hier bist. Wir wollen über Taufe reden. Und du sagtest auch schon, das ist auch gerade für uns als Gemeinde nochmal ein ganz besonderes Thema, weil gerade der biblische Unterricht läuft, wo Interessenten kommen und sich nochmal mit den Grundlagen beschäftigen und weil wir, wie gesagt, am 17. März das Tauffest haben. Lass uns vielleicht mal ganz grundlegend starten, würde ich sagen. Einfach mal mit so einem biblischen Befund. Wieso taufen wir? Von wo kommt das? Was heißt das? Gibt es vielleicht so zentrale Bibelstellen, die man ja vielleicht auf dem Schirm haben sollte oder sich angucken sollte, wenn man über Taufe nachdenkt?
Ja, die Taufe, das ist also kein magisches Ereignis. Das ist im Grunde, wenn man von außen das mal sieht, verfolgt, dann ist Taufen einfach, dass sich eine Person sozusagen unter Wasser drücken lässt. Das ist aber eine symbolische Handlung, die etwas ganz, ganz Wichtiges transportieren und zeigen soll. Wir finden in der Bibel die Aufforderung, dass Menschen, die an Jesus glauben, sich taufen lassen sollten. Wir haben das, als Jesus sozusagen die Jünger das letzte Mal gesehen hat auf dem Ölberg, da hat er ihnen einiges mitgegeben und unter anderem hat er sie ausgesandt. Das lesen wir in Matthäus 28. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier sehen wir eben den Auftrag, dass die Jünger taufen sollten. Taufe ist hier verbunden mit zum Glauben führen und ist auch verbunden mit Lehren, dass etwas gelehrt wird. Und das wollen wir auch als Gemeinde sozusagen diesen Auftrag nachkommen. Und deswegen machen wir den biblischen Unterricht, Taufunterricht. Und alle, die dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die werden dann getauft. Das ist ein Vers, es gibt noch andere Verse.
Du hast es gerade schon angesprochen, es ist irgendwo eine Symbolik, eine symbolische Handlung, nichts Magisches, aber diese symbolische Handlung dahinter ist wichtig. Was genau ist denn die Symbolik? Was drücken wir damit aus? Und gibt es irgendwie mehrere Bedeutungen oder genau, was drückt Taufe aus? Was bedeutet das?
Genau, also das Wort Baptizo, also das ist das griechische Wort für tauchen. Taufen bedeutet eigentlich eintauchen. Dieses Wort wurde verwendet, wenn zum Beispiel Textilien gefärbt wurden, dann wurden sie komplett in einen Topf voller Farbe oder eine Schüssel voller Farbe hineingetaucht, damit der ganze Stoff auch wirklich durchdrungen ist von dieser Farbe und sozusagen auch gleichmäßig gefärbt ist. Das ist so das Bild, das dann gebraucht wird. Also sich hineinbegeben sozusagen in Jesus Christus als Täufling, das soll durch das Wasser sozusagen gezeigt werden, durch die Taufe. Und wir haben natürlich noch Römer Kapitel 6, wo über die Taufe gesprochen wird. Dort ist die Taufe auch ein sich Identifizieren mit dem Leib Jesu Christi. Das heißt, der Täufling, er zeigt durch das Untertauchen, dass er gestorben ist, wie Jesus gestorben ist, und durch das Heraufholen aus dem Wasser sozusagen, dass er wieder auferstehen wird, so wie Jesus wieder auferstanden ist. Also Taufe ist ganz, ganz, ganz eng an Jesus Christus geknüpft. Das ist nicht irgendwie ein Selbstläufer oder etwas Losgekoppeltes. Das macht nur Sinn im Zusammenhang mit Jesus Christus.
So könnte man auf jeden Fall schon sagen, jetzt anhand der Gründe, die du jetzt schon aufgezählt hast, dass die Taufe sehr wichtig eigentlich ist für einen Christen.
Genau, wir sehen das in der Bibel, wenn Menschen zum Glauben gefunden haben, das war nie die Frage, lasse ich mich taufen? Ja, nein, es war für sie ganz klar, ich lasse mich taufen. Ich möchte das Menschen kundtun. Eine Bekehrung, die kann ja irgendwo auch im stillen Kämmerlein passieren, wo keiner das mitbekommt. Aber die Taufe hat in der Regel schon einen Öffentlichkeitscharakter gehabt. Mhm. Dass es Menschen deutlich gemacht wird und öffentlich bekannt wird. Und bei uns, wir dürfen frei, entweder bei uns im Haus oder im öffentlichen See oder irgendwie sonst, öffentlich taufen, das ist kein Problem. Aber denken wir an muslimische Länder beispielsweise, das ist dann eine Riesenherausforderung, wenn du dann öffentlich ein Tauffest feierst, dann weißt du, dann kommen erst wirklich Schwierigkeiten und Probleme.
Würdest du sagen, dass die Taufe vielleicht auch deswegen einfach wichtig ist? Weil wie du schon sagst, manche bekehren sich, keine Ahnung, in der Großevangelisation, wo es jeder mitkriegt, im Livestream und da ist der Redner da und so weiter. Und bei anderen kriegt es keiner mit, da kriegt es vielleicht gerade der Papa zu Hause mit oder so. Denkst du, dass es deswegen vielleicht auch Gott irgendwie nochmal wichtig ist, damit spätestens bei der Taufe sozusagen klar ist, ich stelle mich irgendwo auf eine Seite, ich positioniere mich?
Ja, ich denke, das kann man durchaus so sehen, dass es wirklich ein sozusagen über die Linie treten ist, dass ich Farbe bekennen will, dass ich deutlich machen will, ich gehöre jetzt zu Jesus Christus. Wir haben ja zum Beispiel so eine Textstelle in der Bibel, wo es heißt, und wer glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist gerettet. Also der Glaube an sich ist ja auch immer etwas, der nach außen treten will. Ich kann den Glauben nie für mich behalten. Ich kann den Glauben nicht in meinem Herzen verstecken. Das ist ähnlich wie mit der Liebe auch. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, aber nur im Herzen, aber ich zeige es nicht, dann wird sie zweifeln an meiner Liebe. Und ähnlich ist es mit dem Glauben. Und das betont ja auch Jakobus zum Beispiel sehr, sehr stark. Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben. Und wenn du keine Werke hast, dann ist dein Glaube tot. Also der Glaube, der tut immer, der ist aktiv, der möchte es zeigen. Der Glaube an Jesus, der möchte es auch immer zeigen und sich auf die Seite Jesu stellen sozusagen. Und ich denke mal, auch deswegen ist es so ein, dass Gott es so gemacht hat, wie du gesagt hast, dass es ein Zeigen ist, ich trete sozusagen auf die Seite Gottes und ich bekenne mich dazu.
Im Endeffekt, wenn man das so einfach so nüchtern sieht, wie das auch in der Bibel beschrieben wird und auch gerade, wenn man auch jetzt auf dem aufbaut, was du gerade gesagt hast, dann ist es eigentlich, habe ich manchmal das Gefühl, gar nicht so das Riesending an sich. Ich habe das Gefühl, es ist in den Köpfen manchmal das Riesending, vielleicht auch noch in unseren Kontexten, man geht vorher zum biblischen Unterricht, dann kommt der Zeugnisabend, dann lädst du irgendwie deine Leute ein und es sind so viele Etappen und so weiter und es wird auch vielleicht aufgebauscht, womit ich jetzt nicht sagen will, dass es unwichtig ist, ne? Du verstehst mich schon richtig, aber im Endeffekt runtergebrochen ist es ja gefühlt einfach nur, wenn du kein Christ bist, brauchst du dich nicht taufen lassen, wenn du Christ bist, dann lass dich taufen.
Genau. Wir haben ja dieses wunderbare Beispiel in der Bibel von dem Philippus, der auf eine einsame Straße geschickt wird und dort den Kämmerer aus Äthiopien trifft. Eine wirklich faszinierende Geschichte. viele Stunden unterwegs ist und der Kämmerer, der erkennt, dass es um Jesus geht in der Jesaja-Rolle. Und im gleichen Augenblick heißt es dann eben dort, was hindert's? Hier ist Wasser, ich will getauft werden. Da gab es keinen biblischen Unterricht, da gab es keine Erklärung und so weiter. Das ist verständlich und klar. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gesehen in diesem Matthäusbefehl, dass es dort heißt, taufet und lehret sie halten. Wir kennen in unserem Kontext beispielsweise ja keinen Katechumenunterricht zum Beispiel. Das gibt es in der Landeskirche. Das hat eigentlich einen guten Sinn, dass von klein auf die Kinder und so weiter unterrichtet werden. Es ist eine Art Religionsunterricht, könnte man vielleicht sagen. Das fällt ja in unseren Freikirchen mehr oder weniger weg. Sowas haben wir nicht. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit so ein Ersatz von dem, dass man sozusagen Lehrinhalte, christliche Glaubensinhalte mitbekommt. Und in dem Sinne macht das schon Sinn, dass man auch wirklich sich mal trifft mit denen, die zum Teil auch wirklich neu bekehrt sind, also von den Täuflingen, und dann nochmal so einige Grundlagen bespricht und vielleicht auch einige Themenfelder anspricht, die, wo vielleicht Missverständnisse sind und so weiter und sozusagen auch die Leute vorbereitet. Es ist kein Dogma, dass man biblischen Unterricht machen muss, aber es hilft natürlich immer wieder den Leuten. Man kommt auch immer wieder ins Gespräch und dieses hilft natürlich auch, Hindernisse und Probleme wegzuschaffen.
Ja.
Und eins dieser Probleme und Hindernisse ist ja auch immer wieder, dass man mitbekommt, dass Leute zögern, sich taufen zu lassen. Und warum zögern sie? Weil sie eben nicht wissen, bin ich schon so weit, mich taufen zu lassen. Und das hat manchmal verschiedene Gründe, warum dieses Denken kommt, dass sie zögern und auch da diese Missverständnisse wegzuräumen. Deswegen auch der biblische Unterricht.
Ja, also biblischer Unterricht ist definitiv eine feine Sache. Da kann man nur Werbung machen an der Stelle. Du machst das übrigens gut, Viktor. Ich habe ja zwischendurch mal einen Blick reingeworfen. Genau, das ist, denke ich, noch ein wichtiger Punkt. Du hast es jetzt schon angesprochen, dass das mit dem Zögern, dass man sich nicht taufen lässt und auch diese Frage, bin ich denn soweit? Ist das von der, also kommt das aus der Bibel, dieses Denken? Können wir das in der Bibel so sehen, dass man sich da irgendwie viel Zeit lassen sollte oder Sachen durchdenken sollte oder den eigenen Heiligungsprozess reflektiert? Was würdest du dazu sagen? Weil es ist ja definitiv ganz, ganz oft so, das nehme ich schon sehr oft wahr, gerade bei jüngeren Menschen und bei mir war es genauso, ich habe noch nicht mal über die Taufe nachgedacht als Option. Die war gar nicht da. Ich wusste, da wird wieder ein Tauffest sein und so weiter. Und dann hat meine Mama, Gott sei Dank, mich angesprochen, auch in der richtigen Art und Weise, gar nicht der Druck, sondern es war einfach so dieses, hast du da mal drüber nachgedacht? Oder wie siehst du das? Oder so. Und dann, ja, ist das erst, wurde es erst in mir losgetreten. Dann hat sich irgendwas erstmal bei mir im Kopf gelöst. Und dann haben wir drüber geredet auf einer Autofahrt. Ja, und irgendwie war dann unterbewusst oder der erste Reflex war dieses Gefühl, Taufe ist gut, ist für viele, aber ich glaube nicht für mich. Ich glaube nicht, dass ich das kann oder dass, also ich weiß, wie ich bin, nee. Und so wie sie mir das erklärt hat, kam ich immer mehr zu dem Schluss, dass ich dachte, ja stimmt, wieso eigentlich nicht? Ich liebe doch Jesus, ich bin doch sein Kind. Wieso lasse ich mich eigentlich nicht taufen? Ja, vielleicht. Sag gerne was dazu.
Genau, da gibt es immer wieder mal Vorbehalte, dass Leute unsicher sind, soll ich mich taufen lassen oder nicht. Zum einen vergleichen die sich manchmal und das ist ja auch etwas Subjektives, dass die meinen, die anderen sind viel weiter und ich bin sozusagen noch nicht reif oder heilig genug.
Ja.
Und deswegen meinen dann, sich nicht taufen lassen zu müssen. Das ist ein Denken, was die Bibel so nicht unterstützt, beziehungsweise wo die Bibel eigentlich uns Mut machen möchte. Hast du Jesus Christus im Herzen, lass dich taufen. Und dieses Denken, das kann uns manchmal verunsichern und irritieren. Und das sollten wir nicht an uns heranlassen. Die wichtigste Frage ist, ist Jesus im Herzen? Dann habe ich den Grund, mich oder dann habe ich keinen Grund, mich nicht taufen zu lassen. Deswegen möchte ich alle ermutigen, wenn Jesus in deinem Herzen ist, sofort taufen zu lassen. Und wir sind alle auf dem Weg, sozusagen auf dem Glaubensweg der Heiligung. Und wir sind alle sozusagen unterwegs, lernen viel von Jesus. Wir sind alle nicht perfekt und wir sind alle am Wachsen im Glaubenswachstum. Der eine ist weiter, der andere ist nicht so weit. Und auch dem anderen gegenüber Zeit einzuräumen, dass er wachsen kann im Glauben, das kommt dann danach. Aber erstmal grundsätzlich sich taufen zu lassen, das ist wichtig, würde ich jedem empfehlen.
Ich finde es auch ganz interessant, wenn wir auch in die Bibel gucken, was dieses Thema angeht, da sieht man das ja eigentlich gar nicht anders, beziehungsweise anders als vielleicht, wie wir es heute machen, mit diesem Denken, ich sollte nicht und ich bin nicht heilig und ich bin nicht würdig. In Apostelgeschichte zum Beispiel 2 Vers 41, so krass, es wird von der ersten Gemeinde berichtet, was nochmal ein anderes Thema wäre. Ich finde es super faszinierend, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Auf jeden Fall steht dann zum Thema Taufe in Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen! Da waren, also das können wir uns gar nicht vorstellen. Bei uns wäre es krass, wenn 50 oder 60, 100 Leute auf einmal nach vorne kommen und irgendwie sich bekehren. An dem Tag waren es 3000, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen vom inneren Auge.
Das ist Fließbandarbeit.
Genau, und die waren alle ja noch nicht mal bekehrt. Also da kann man ja sowieso noch nicht von würdig oder so reden. Wer weiß, was das für Menschen waren oder was die in ihrem Leben getrieben haben. Und die haben das Wort verstanden, die haben es aufgenommen, die haben sich direkt taufen lassen und die kamen direkt in die Gemeinde. Es ist so eine logische Abfolge irgendwie, als ob die man da sieht, finde ich.
Ja, du sagtest eben, die sind noch nicht bekehrt. Ich glaube, dass für uns wirklich der entscheidende Moment ist, die Jünger, die waren unterwegs und Paulus war unterwegs. Und was war ihre Mission? Sie mussten sozusagen dem eigenen Volk, den Juden, aufzeigen, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, in dem Moment, wo sie verstanden haben, der Jesus, der wirklich gelebt hat, den wir zum Teil gesehen haben und so weiter, das ist der Messias. In dem Moment sozusagen, das ist, würde ich sagen, deren Bekehrung.
Ja, ja, ja.
Also da musste jetzt gar nicht viel passieren. Ich weiß auch nicht, ob die da groß emotional geworden sind. Und wir kennen ja Bekehrungen mit viel Tränen und so weiter, was auch nicht falsch ist. Hm. Aber für die Juden war das damals wichtig, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Und ich glaube wirklich in dem Moment, wo die Juden verstanden haben, ja, es ist der tatsächlich, dieser Jesus, da sind denen die Augen geöffnet worden. Das ist tatsächlich das, worum es eigentlich geht. Und im Grunde ist das heute genauso, wenn man erkennt, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der mich rettet. Weil die Juden, die wussten ja, der Messias, er wird uns retten, der Messias, er wird uns Gott nahe bringen, der Messias, er wird uns heilen und so weiter. Das wussten die Juden, aber sie mussten nur noch kapieren, dass Jesus der Messias ist. Und insofern ist es heute auch nichts anderes. Ich habe immer wieder mal Gespräche, wo mich Leute fragen, ich habe bei meiner Bekehrung nicht geweint, ich habe keine großen Emotionen gehabt. War das meine Bekehrung? War die echt? Und dann sage ich, oder dann kommen wir ins Gespräch und ich frage, glaubst du, dass Jesus der Messias ist, dass er dich errettet hat und so weiter und dass er in deinem Herzen ist? Ja, das glaube ich. Und das ist die Grundlage. Und dann kann man sich taufen lassen, genau. Also es muss jetzt gar nichts Großes passieren.
Ja.
Wir erwarten manchmal vielleicht wirklich so Übersinnliches und so Großes, dass da passiert. Aber im Grunde ist es wirklich ein Erkennen im Herzen, ja, es ist Jesus.
Ja.
Und das ist die Grundlage, genau.
Es ist einfach nur dieser Moment eigentlich praktisch von nicht sehen zu sehen, ne?
Genau.
Diese Erkenntnis. Wir singen auch in irgendeinem Lied, ein richtig schönes Lied, ich weiß gar nicht mehr. Das haben wir auch beim Abendmahl irgendwann das letzte Mal so gesungen. Da singen wir auch in einem Lied, am Kreuz werde ich sehend. Diese Zeile, seitdem geht die mir nicht aus dem Kopf, die hat mich so getroffen, weil ich dachte, das ist es im Endeffekt.
Genau.
Du kommst zum Kreuz und dann wirst du vom Blinden zum Sehenden und wir alle waren vorher blind, sozusagen. Ne?
Und Bekehrung und Taufe, idealerweise fallen die auf einen Moment oder ganz, ganz, ganz eng zusammen.
Ja.
Macht aber im Grunde auch keinen Unterschied, beziehungsweise es müsste eigentlich für jeden klar sein, wenn ich mich bekehrt habe, dann will ich mich auch taufen lassen. Und ob ich das jetzt eine Woche später mache oder einen Monat später mache, ist dann eigentlich auch nicht mehr so sehr entscheidend. Wichtig ist, ich möchte mich taufen lassen.
Ja.
Also das gehört einfach zusammen. einfach nur eine Taufe ohne Bekehrung bringt auch nichts.
Ja, und Bekehrung ohne Taufe wiederum ist auch fragwürdig, weil wenn du dich bekehrt hast, wieso lässt du dich nicht taufen? Also ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber mir hilft auch manchmal dieses Bild der Ehe, finde ich, was man ja auch konsequent denken muss. So, Gott führt dich, dann weißt du irgendwann, sie ist es, du verliebst dich auch und dann kommt ihr zusammen und irgendwann kommt dann auch die Verlobung und Hochzeit und das, ja, das macht man dann in dem Moment sozusagen auch konsequent und so wie die Hochzeit ja auch nichts Magisches ist oder Verrücktes oder in dem Moment, wo der Älteste dir die Hände auflegt, wirst du der perfekte Ehemann sein, ist es ja auch nicht. Genau. Es ist ja mehr dieses Ring anstecken und wir sind vor Gott jetzt verheiratet, dieses Symbolische und dieses Repräsentative, dieses Zeichen nach außen hin, ne?
Genau. Genau. Ja, so ist, könnte man sagen, die Taufe auch etwas wirklich Öffentliches. Wir gehen wir zeigen öffentlich, was passiert ist und schlagen uns sozusagen auf die Seite Gottes und sagen aller Welt, ich gehöre zu Gott. Und es wird quasi wie ein Bund geschlossen. Wobei die Taufe ja nur der symbolische Ausdruck ist von dem, was vorher schon bei der Bekehrung passiert ist.
Der Bund wurde sozusagen schon geschlossen. Bei wem das ja auch so war, das finde ich auch interessant, in Apostelgeschichte 9 bei Paulus. Er hatte gerade diese krasse Begegnung, ne, auf dem Weg nach Damaskus. Gott begegnet ihm und vorher war er sozusagen noch komplett im Gegenteil. Er hat Christen ja abgeschlachtet, ins Gefängnis geworfen und er dachte sich, genau das ist es. Ne?
Ja,
genau das soll ich machen. Und danach steht es so nüchtern und logisch, also die Situation ist ja jetzt der Kontext, Gott begegnet ihm, er wird dadurch blind, hat wahrscheinlich eine Menge zu verarbeiten und sitzt 3 Tage nur auf dem Fleck und ich glaube, er hat auch nichts gegessen und getrunken. Und er hat sozusagen noch nichts gemacht, um würdig zu sein oder so. Er saß da nur und ist blind. Und dann schickt Gott ja Hananias zu ihm. Ne? Und der sagt dann, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Und dann steht in Vers 18, und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend erstens und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Man könnte es schon fast überlesen, so unwahrscheinlich und mittendrin steht das, aber es scheint für ihn ganz klar, okay, ich habe jetzt diesen Moment bei ihm wirklich wortwörtlich von blind zu sehend.
Genau.
Ich bin jetzt ein Christ, ich weiß, dass ich vorher das falsch gemacht habe und Jesus und Gemeinde und so weiter. Oh, Entschuldigung. Wecker. Ja, und dann wird ihm das bewusst und er lässt sich als logische Konsequenz sozusagen direkt taufen.
Genau. Das ist das Beste, was passieren kann. Man erkennt, Jesus ist Christus, mein Erretter und lässt sich taufen.
Ja.
Das ist der beste Weg. Und bei uns hängt ja dann auch zum Beispiel die Gemeindemitgliedschaft dran, dass man dann wirklich offiziell Teil einer Gemeinde wird und dazugehört. Und das ist für das Christenleben eigentlich gesund und normal und da kann man auch wachsen und reifen.
Es hilft auch total. Ich finde es viel leichter, Kind Gottes zu sein, als getauftes Mitglied einer Gemeinde, statt wenn ich in Anführungsstrichen nur bekehrt wäre, was ja wichtig ist, die Hinwendung zu Jesus, aber irgendwie so alleine mein Ding machen würde, ohne dieses öffentliche Bekenntnis und so. Ne? Das wäre viel, viel schwieriger.
Genau.
Ein anderer wichtiger Punkt, was die Taufe angeht, und das war auch eine Frage, meine ich, die unseren Podcast schon vor einiger Zeit erreicht hat und heute sprechen wir endlich über das Thema Taufe. Und zwar, wie ist es speziell mit der Zeit vor und nach der Taufe? Also viele berichten ja von Versuchungen, von Anfechtungen. Wieso ist das so? Weil es ist irgendwie wirklich die erdrückende Mehrheit, die davon berichtet. Und vielleicht kannst du mal von dir berichten. Hast du sowas auch irgendwie erlebt? Kannst du dich da erinnern? Oder?
Ja, also die Taufe ist wirklich eine Zeit, wo man merkt, dass man, dass Versuchungen da sind, dass Anfechtungen da sind und wo man auch vielleicht ganz besondere Glaubenskämpfe hat. Es ist, die Zeit ist, kann manchmal sehr herausfordernd sein. Genau, das kenne ich auch aus meinem Leben. Ist jetzt auch schon einige Zeit her, aber das ist Im Grunde ist das, wenn ich jetzt heute so darüber nachdenke, eigentlich ist das das Normale und das Logische auch, weil du mit der Bekehrung dich zu Gott hinwendest. Also wir können nur dem einen oder dem anderen Herrn dienen. Wir können entweder nur Gott dienen oder dem Gegenspieler Gottes, den Diabolos. Und wenn wir durch die Bekehrung entrissen werden dem Diabolos, und das ist, lesen wir aus der Bibel, es gefällt ihm natürlich nicht. Und er versucht uns natürlich auch nicht einfach so herzugeben. Und mit vielen Dingen versucht er uns dann Steine in den Weg zu legen, zu versuchen. Und wir müssen uns ja auch vorstellen, wenn wir geboren werden, sozusagen als Sünder geboren werden, wir haben ein gewisses Leben schon hinter uns, auch wenn wir uns mit 8, 9 bekehren. Deutlicher wird es, wenn wir uns beispielsweise mit 30 oder 40 bekehren. Wir haben gewisse Gewohnheiten in uns, wir haben ein gewisses Verhalten in uns, vielleicht auch sündiges Verhalten. Und plötzlich bekennen wir uns zu einem neuen Herrn, der das komplette Gegenteil von dem ist. Und dann kann es einfach nicht anders sein, als dass wir auch versucht werden. Und da sehen wir die Realität, dass es diese Realität einfach gibt. Also es sind ja nicht nur Ideen und Gedanken, wenn wir über die Bibel sprechen, dass es dort den Teufel gibt, den Gegenspieler und so. Das ist ja nicht nur Theorie, sondern dann erfahren wir das wirklich man könnte fast sagen, am eigenen Leib, was Versuchung ist und dass der Teufel uns wirklich versuchen möchte, von diesem Weg auch ein Stück weit abzubringen, immer noch sozusagen zu rufen. Mir hat das Bild mal sehr gefallen von dem Sklaven, der viele, viele Jahre den Ruf seines alten Herrn folgen musste und jetzt auf dem Sklavenmarkt freigekauft wurde. Und jetzt ist er irgendwo unterwegs und hört die Stimme seines alten Herrn, der ihn ruft und so die ersten Sekunden merkt, okay, ich muss ihm gehorchen, weil er ruft mich ja. Dann sich aber bewusst macht, nee, halt, stopp, ich wurde ja freigekauft. Ich gehöre jetzt einem anderen Herrn. Und ich glaube, das ist auch das, was Paulus dann auch immer wieder in seinen Briefen sagt, seid euch bewusst, ihr seid Kinder Gottes, ihr müsst nicht mehr dem alten Herrn dienen. Er versucht es zwar immer noch, er versucht euch zu rufen, zu locken, zu reizen und so weiter, aber ihr seid jetzt Kinder eines anderen Herrn und diese Zeit der Versuchung, die ist, das ist ein Stück weit, oder das ist normal. Das ist auch eine Zeit der Bewährung und der Probe, wo wir einfach gewisse Dinge vielleicht auch neu lernen müssen. Nehmen wir mal an, einer hatte eine Gewohnheit, sagen wir mal, mit 15 bekehrte sich, hatte eine Gewohnheit gehabt, ständig Fluchwörter oder Kraftausdrücke zu gebrauchen und jetzt bekehrt er sich. Und das ist dann eine Zeit der Bewährung auch, wo er merkt, okay, das will mir immer wieder über die Lippen, diese Worte, weil ich gewohnt war, so viele Jahre die zu auszusprechen. Und jetzt halt, stopp, ich möchte es nicht mehr. Und dann ist die Versuchung eben da. Und anfangs ist die Versuchung auch stärker, bis wir dann auch wirklich ringen lernen, mit der Kraft Gottes der Versuchung entgegenzutreten. Und das ist der Glaubenskampf. Also der Glaube wird uns zwar geschenkt durch die Gnade Jesu Christi und trotzdem spricht die Bibel von einem Glaubenskampf, den wir führen müssen, weil die Versuchungen ständig da sind und wir immer wieder durch unsere Fleischlichkeit, durch unsere Augen und so weiter, aber auch durch die Welt, durch das Weltsystem und auch durch den Teufel versucht werden.
Also wir können auf jeden Fall festhalten und vielleicht auch als Ermutigung aussprechen, wenn du dich vielleicht taufen lassen willst oder momentan dich in dieser Phase befindest, dann sind diese Versuchungen und Kämpfe irgendwo normal.
Genau.
Du brauchst keine Panik haben, du bist nicht der Erste und nicht der Letzte. Und gleichzeitig ist es vielleicht sogar ein gutes Zeichen, weil es irgendwo zeigt, da ist diese lebendige Beziehung mit Jesus, an der Teufel auf jeden Fall kein Interesse hat, ne?
Genau, das kann vielleicht irritieren und das möchte ich vielleicht nochmal ganz deutlich sagen. Sollte man nach der Taufe Versuchung haben, dann ist das nicht ein Zeichen, dass etwas mit mir nicht stimmt, sondern im Gegenteil, es ist alles in Ordnung soweit. Das sollte einen nicht irritieren. Es ist normal, wir haben mit den Mächten dieser Luft zu kämpfen, die uns versuchen wollen. Und die wollen uns nicht hergeben. Und deswegen sollte uns das nicht Angst machen. Wir haben den Stärkeren auf unserer Seite. Sollte uns auch nicht irritieren. Sollte uns einfach Mut machen, weiterzugehen und weiterhin auch in der Kraft Jesu sozusagen die ersten Schritte im Glauben zu machen.
Wenn man jetzt weiß, dass sowas höchstwahrscheinlich auf einen zukommt, oder wenn man sich sogar schon in dieser Phase der sehr starken Versuchungen wirklich befindet und man wirklich merkt, das alte Leben, der alte Herr, alles zieht an mir, wie kann ich mich darauf am besten vorbereiten? Oder wenn ich, wie gesagt, schon drin stecke, wie gehe ich am besten damit um? Wie bleibe ich irgendwie über Wasser in dieser Zeit und versinke nicht?
Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mir persönlich hat sehr geholfen, was vor mir schon weise Christen mir gegenüber gesagt haben. Das habe ich auch versucht zu beherzigen, dass das Wort Gottes in uns sozusagen auch die uns Kraft gibt, diesen Versuchungen standzuhalten. Damit meine ich dann, dass wir auch das Wort Gottes wirklich kennen und studieren und lesen und uns damit auch beschäftigen. Auswendig lernen. Also mir sind manchmal Bibelverse in Sinn gekommen, wo ich unterwegs war und irgendeine Situation im Alltag ist gewesen und mir kam ein Bibelvers in den Sinn. Ich habe nicht nach ihm aktiv gesucht, aber der kam mir plötzlich. Das war in dem Moment genau das, was mir Halt gegeben hat und was mir geholfen hat, den ich irgendwann mal gelernt habe, diesen Vers. Und deswegen, wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, heißt es im Psalm 119, wenn er sich hält an das Wort Gottes. Und das hilft, wenn wir in unserer heutigen Zeit, wir haben die Bibel in Hülle und Fülle, jedes Smartphone hat eine Bibel und wir können sogar 5 Bibel-Apps draufpacken. Aber gut ist es, wenn wir die auch wirklich nicht nur auf der App haben, sondern in uns haben, aufnehmen in uns, dass wir die Bibel lesen und Gottes Gedanken sozusagen nachzudenken versuchen. Und dann natürlich auch Gemeinschaft mit Christen, mit anderen Gläubigen ins Gebet zu gehen, nicht Angst zu haben und auch beim 100. Mal immer wieder zu Jesus zu kommen, zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Jesus, ich bin gefallen, hilf du mir auf, vergib du mir und weiterzugehen. Genau, das Hinfallen ist auch nicht das Problem. Wir sind schwache Wesen, wir sind anfällig, immer wieder aufzustehen, immer wieder neu zu Jesus zu kommen, weil Jesu Vergebung und Jesu Bereitschaft, uns zu vergeben, ist unendlich.
Richtig schön. Mir fällt da auch jetzt gerade ein, wo du das sagtest, die Verse aus Philipper 4, ne? wo steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also, dass wir mit diesen Sorgen, oder jetzt sind es vielleicht Versuchungen, dass wir damit ganz aktiv ins Gebet gehen, ne? Dass wir, sei es Bitte, sei es Dank, sei es Flehen oder Ringen, aber dass wir damit zu Gott kommen, dass wir diese Kämpfe wirklich kämpfen, und dann wird, und das ist einfach eine Zusage Gottes, ne? Dieser Friede, der unwahrscheinlich höher ist als menschliche Vernunft und alles, was wir überhaupt beschreiben könnten, der wird uns bewahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Zusage, an die man sich da echt klammern darf.
Genau. Wir lesen in der Bibel auch an manchen Stellen, gerade Petrus sagt, wundert euch nicht, dass Versuchungen kommen. Also er sagt, es ist normal, dass Versuchungen kommen. Wir wissen ja, dass der Teufel nicht mal zurückschreckt, Jesus zu versuchen.
Jo.
Er hat ihn in die Wüste geführt, er hat ihn versucht. Und sein einziges Ziel ist es im Grunde, das Reich Gottes, Diabolos heißt Durcheinanderbringer, das Ganze auf den Kopf zu stellen, was Gott aufbaut. Und er wird auch nicht zurückschrecken davor, uns versuchen zu wollen. Damit müssen wir einfach rechnen. Und wir sollten uns nicht anmaßen, mit eigener Kraft, auch wenn wir jung und vielleicht meinen, stark zu sein, auch vielleicht mental stark zu sein, anmaßen, mit eigenen Kräften dem Teufel begegnen zu können. Das können wir nicht. Sondern wirklich nur das Wort Gottes kann uns helfen, das kann uns Kraft geben, dass wir dem widerstehen können und dass wir dort auch wirklich standhaft bleiben können.
Und du sagst es gerade, Jesus wurde versucht. Das Interessante ist, nicht nur Jesus wurde genauso versucht, wie wir es gerade werden. Er versteht es absolut. Wenn schon der Sohn Gottes versucht wird, wie viel mehr wir. Jesus wurde nicht nur versucht, wie wir, Jesus hat sich auch getauft. Das ist ja auch das Interessante. Genau. Der Sohn Gottes, der einzige irgendwie, wo wir denken, ist das nötig, der tauft sich. Und da, finde ich, sieht man auch nochmal so gut, dass Taufe wieder runtergebrochen einfach nur ein Gehorsamsschritt ist. Gott will, wenn du sein Kind bist, dass du dich taufen lässt. Jesus zeigt das ganz klar, dann mach du es doch auch. Ich habe die Stelle jetzt spontan nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es steht. Also, ob das jetzt Lukas 3 ist oder in einem anderen Evangelium, da, es wird ja in mehreren Evangelien berichtet. Auf jeden Fall in dem einen Evangelium, da kommt Jesus ja, glaube ich, zu Johannes und Johannes wehrt ihm. Mhm. Und so im Sinne von, nein, du nicht.
Genau.
Und ich weiß nicht, was genau sagt Jesus? Lass es geschehen für dieses Mal. Oder er sagt irgendwas so im Sinne von, doch, Johannes, auch ich werde mich jetzt taufen lassen. Und
genau. Johannes hatte ja eine spezielle Aufgabe, das Volk Israel vorzubereiten. Und obwohl Gott, es gab ja eine ganz lange Zeit des Schweigen Gottes, und damit das Volk Israel weiß, okay, jetzt redet Gott wieder, hat Gott eben einen Boten gesandt, der Israel vorbereitet, jetzt bald kommt der Messias. Und trotz dieser Vorbereitung hat Israel sozusagen den Messias verpasst. Das gibt mir persönlich immer sehr, sehr schwer zu denken. Und Jesus kam dann eben zu Johannes. Johannes, der das Volk vorbereitet hat, sie getauft hat und Jesus dann auch getauft hat. Das sehen wir, dass Jesus sich auch wirklich als Mensch identifiziert, dass er sozusagen genauso Mensch ist wie wir, auch genauso leidet, auch genauso Schmerzen empfindet, genauso Hunger und Durst hat und so weiter. Die Menschlichkeit Jesu sehen wir dort ganz stark. Und Jesus sich auch sozusagen in diese Vorbereitung sozusagen hineinbegibt und zeigt, er gehört zu Johannes. Das ist sozusagen eine Linie. Gott schickt Johannes, Israel vorzubereiten, und Jesus lässt sich von Johannes taufen. Und somit geht das weiter, und das Volk Israel müsste das klar sein, der Messias ist jetzt da. Und wir lesen ja in der Bibel, dass seit der Taufe, bei der Taufe Jesu, da haben schon die Pharisäer die Taufe beobachtet, und seit der Zeit haben die alle Schritte Jesu immer wieder verfolgt. Die waren immer unterwegs, die haben immer Gesandte gehabt, die beobachtet haben, was macht Jesus jetzt? Und die haben immer wieder Nachricht gebracht, bis nach Jerusalem, bis zum Hohen Rat, was passiert jetzt gerade, was hat Jesus jetzt wieder gemacht? Die waren ständig auf dem Laufenden, zeigt einfach, Israel wusste, der Messias ist da, Israel war es bekannt, was er alles tut, die haben ganz genau beobachtet alles, seit der Taufe, seit dem Start sozusagen von Jesu öffentlichen Wirken, und trotzdem haben die zum Schluss Jesus abgelehnt. Ganz bewusst sozusagen, ihnen war es klar, es muss der Messias sein, aber nein, den wollen wir nicht. Und das ist eben, zeigt irgendwo auch die Abgründe menschlichen, des sündigen menschlichen Herzens. Wir können sehen, mit sehendem Auge sehen und doch nicht erkennen, doch nicht wahrhaben, doch nicht haben wollen und ablehnen. Und das ist sozusagen auch der Tiefpunkt des sündigen menschlichen Herzens, das Gute abzulehnen und nicht annehmen zu wollen. Und bewahre uns Gott, dass es uns so nicht passiert.
Ja. Könntest du vielleicht noch sagen, ändert sich was mit der Taufe? Also ich meine, du bist vorher Kind Gottes, du bist nachher Kind Gottes. Oder was ändert sich mit der Taufe?
Was ändert sich mit der Taufe? Auf jeden Fall denke ich, es ist dann wie ein Ganzes, also Bekehrung und Taufe, das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Dann ist man sozusagen, das ist wie ein Ganzes. Und ob sich da was ändert, also bei uns, ganz speziell bei unserer Gemeinde, ändert sich ja insofern etwas, dass man Mitglied zur Gemeinde wird. Mhm. Aber ob sich der geistliche Mensch ändert, ich denke mal schon, weil wir dort sehen, dass Menschen bereit sind, nicht nur sozusagen die Bekehrung anzunehmen, sich nicht nur retten zu lassen, sondern auch wirklich, wie du schon gesagt hast, einen gewissen Gehorsam zu zeigen. Wenn Jesus das getan hat und das auch gefordert hat, dann möchte ich das auch tun. Hm. Ich kann mir nicht aussuchen, was aus dem Glauben ich nehme und was ich sozusagen ablehne. Hm. Das funktioniert dann einfach nicht. Sondern wenn ich wirklich bereit bin, aufs Ganze zu gehen, und nur dann macht das Sinn und nur dann macht das Freude. Auf jeden Fall glaube ich auch wirklich, dass Bei mir war es damals zumindest so, es war ein Tag der Freude, Taufe. Man hat sich wirklich gefreut und es ist ein schönes Ereignis. Auch wenn nachher Anfechtungen versuchen kommen, aber die Taufe an sich ist erstmal ein Tag der Freude.
Ja.
Und das wünsche ich auch wirklich allen, dass die diese Freude erleben und durchstarten können, dann auch wirklich im Glaubensleben und in der Gemeinde.
Vielleicht zum Schluss, was würdest du jetzt vielleicht jemandem mitgeben, Viktor, der jetzt dir gerade zuhört und vielleicht ganz konkret am Überlegen ist, vielleicht hat so wie bei mir meine Mama jemand anders das bei ihm angestoßen, und jetzt denkt er sich, ist es vielleicht bei mir dran? Was würdest du vielleicht so einer Person mitgeben?
Sich auf jeden Fall taufen zu lassen und nicht groß nachdenken. Ich weiß, manche haben dann so ein bisschen Bedenken. Ich muss dann vorne stehen, ich muss mein Zeugnis erzählen. Ich kann das nicht, andere können das besser und so weiter. Das sind normale menschliche Gedanken. Das einmal erstmal auszublenden und nur einmal Jesus zu vertrauen. Er hat gesagt, lass dich taufen, also lass ich mich taufen. Alles andere, da wird geholfen, da wird unterstützt, da sind Menschen bereit. Und die Zeugnisabende, die ja auch bald starten, die sind ja auch wirklich etwas, wo die Gemeinde sich drauf freut, diese Zeugnisse zu hören. Und im Grunde ist es das Highlight eigentlich auch des Gemeindelebens, dass Menschen dort erzählen, wie sie Jesus gefunden haben und wie sie die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Das ist etwas Großartiges, ja. Und ich würde wirklich allen raten, Jesus Christus im Herzen aufzunehmen und wenn der im Herzen ist, dann sich einfach taufen zu lassen. Wir haben bei uns auf der Internetseite haben wir das Kontaktformular Anmeldung zur Taufe einfach eintragen und sich taufen zu lassen.
Sehr schön. Das ist
das Beste, was passieren kann.
Viktor, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mit in das Thema hineingenommen hast.
Gerne, gerne.
Hast du kennst es ja schon, hast du noch einen Vers so zum Schluss, den du vielleicht spontan uns mitgeben willst? Entweder ein Lieblingsvers oder irgendein Vers, der dich die Tage beschäftigt, ganz egal.
Einen Lieblingsvers?
Ein Vers der Woche.
Vers der Woche, ja, den, da muss ich mal gerade kurz überlegen,
hätte ich noch mal vorwarnen müssen, ne?
Ja, ich weiß, dass die Frage eigentlich immer kommt. Ich hätte mich vorbereiten können. Ja,
nicht schlimm.
Ich habe jetzt heute beispielsweise gelesen, 5. Buch Mose, und das habe ich mir auch unterstrichen, wo Mose sozusagen ein letztes Mal, bevor das Volk Israel das Land einnimmt, 5. Buch Mose, das muss in den ersten 10 Kapiteln irgendwo stehen, dass da sozusagen nochmal Mose zum Volk redet, beziehungsweise Gott durch Mose zum Volk redet und da nochmal den Hinweis macht, dass sie Gott von ganzem Herzen lieben sollen. Also neben dem, dass Gott dem Volk Israel auch Gebote gibt und so viele Satzungen gibt und so weiter, aber im Grunde ist es in diesem einen Vers zusammengefasst, dass Gott eine Liebesbeziehung mit uns möchte. Und das wird eben schon im Alten Testament deutlich. Diese Gebote und Satzungen, die sind zum Wohle des Volkes gedacht. Aber das soll nicht nur dabei bleiben, sondern es sollte wirklich eine Liebesbeziehung werden. Vom Volk Israel zu Gott, beziehungsweise von uns zu Jesus Christus.
Vielen Dank dir. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Viktor hat es gerade schon gesagt, Gott will eine Liebesbeziehung mit uns und ja, Taufe ist was super Schönes, was super Wichtiges, aber gleichzeitig auch so einfach, wenn du Gott liebst, lass dich taufen, die herzliche Ermutigung und ja, wir hoffen, die Folge hat euch ja vielleicht ein Stück weitergebracht. Noch eine kurze Orgasache zum Schluss. Ihr werdet in der Beschreibung zu dieser Folge unten zwei Links finden. Es wird ab jetzt immer so sein. Der eine Link ist immer für die eine Folge speziell, wo ihr Rückfragen stellen könnt. Vielleicht habt ihr irgendwas nicht verstanden oder Viktor hat irgendetwas gesagt, auf das ihr nochmal aufbauend eine Frage bekommen habt. Dann nutzt diese Möglichkeit gerne. Ist anonym, glaube ich auch, ne? Ist anonym. Und dann ist da immer noch ein Link. Der wird auch unter jeder Folge sein. Das ist ein genereller Link. Den könnt ihr auch immer benutzen. Fühlt euch da sehr frei, wenn ihr Anregungen habt, Themenwünsche, generelle Fragen, die ja zum Beispiel heute mit dem Thema Taufe nichts zu tun haben oder Vorschläge, vielleicht welche Gäste man einladen könnte, dann macht da auch sehr gerne Gebrauch von. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.